Christian, ich freue mich heute sehr über die Zivilisation, die wir aufnehmen. Ich warte schon seit Wochen drauf, dass wir endlich über die Litauer sprechen dürfen. Und ich habe jetzt ja eine eher fragwürdige Gelegenheit genutzt, um die mal in diesen Podcast reinzumogeln, nachdem unsere Discord-Mitglieder, die ja immer dafür abstimmen, sich erdreistet haben in jeder Zivilisationsabstimmung, wo ich sie einfach immer dazu geschrieben habe, nie für die Litauer abzustimmen. Und jetzt, ja, hattest du mir gesagt, irgendeine einzelne Person hat sich in irgendeinem Kommentar auf Spotify oder iTunes oder wo das war, gewünscht, wir mögen doch mal bitte über die Litauer sprechen. Und wie könnte ich dem widerstehen? Ich habe einfach gesagt, jawohl, jetzt ist es Zeit, Litauer. Ha?
Genau, wir lesen die Kommentare, wir können darauf nicht antworten, wir können sie nur veröffentlichen. Das war auf Spotify, vielen Dank da für diesen Hinweis und es ist die perfekte Ausrede. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass die Leute nicht für die Litauer abgestimmt haben, sie haben nur immer mehr für die anderen Zivilisationen abgestimmt und jetzt können wir einfach mal unsere Macht als omnipotente Podcaster ausspielen und über die beste Civ aller Zeiten, deine absolute Lieblingszivilisation sprechen oder so.
Nicht meine absolute Lieblings-Civ, aber so eine, ich würde mal sagen, meiner Top 3 tatsächlich.
Ich dachte schon, du sagst Top 30?
Ja. Also wenn das so weitergeht mit den DLCs, dann ergibt das irgendwann Sinn, dass das man irgendwann sagt, sogar. Ja, das ist eine meiner Top 30 Lieblings-Civs. Aber bis wir dahin kommen, reden wir über eine meiner Top 3 Lieblings-Civs. Und bevor wir dahin kommen, wiederum, reden wir mal kurz über Steady. Denn auf Steady kann man uns unterstützen, wenn man gut findet, was wir hier tun. Und das tun in letzter Zeit tatsächlich sehr viele Leute. Und deswegen haben wir diverse Stretch Goals erreicht. Es gibt jetzt Newsletter von uns und wir machen eine Folge mehr im Monat, weil wir es uns leisten konnten, jemand anderen tatsächlich unsere Folgen schneiden zu lassen. Und das ist wirklich großartig. Wir können jetzt einfach aufnehmen und müssen dann nicht mal überlegen, boah, wer schneidet das jetzt und wann macht man das überhaupt und wann nehmen wir dann die nächste auf? Schaffst du das bis dahin, das zu schneiden? Nein, wir können jetzt einfach vor uns hin hier reden, uns danach keine Gedanken mehr drum machen und das ist ganz großartig und das haben wir euch zu verdanken. Und wenn mehr das von euch machen möchten, uns unterstützen, dann wird es einfach noch mehr Folgen geben können in nächster Zeit. Denn das Magazin schneiden wir noch immer selber. Diese 3 Stunden kann man niemandem antun. Vor allem, wie kurz vor Release da immer noch was dazukommt. Die letzte Woche vom Monat ist immer spannend für uns. Mhm. Ja, und für alles Weitere, wenn ihr über die Folgen mit uns reden möchtet, Discord ist immer ein toller Ort, um euch auch mit anderen Leuten hier aus der Community zusammenzutun und mit uns über ganz Diverses zu diskutieren. Und damit Litauer Christian, ha?
Ja, schon eine richtig coole Zivilisation. Tatsächlich auch eine meiner Liebsten. Aber wahrscheinlich auch eine der Liebsten von allen SpielerInnen, die es da draußen so gibt.
Ja, ich habe die tatsächlich so richtig schätzen gelernt, als ich das erste Mal in der Plünderparty mitgespielt habe. Weil das mein erster Kontakt war mit Civ und Mapdrafts. Und ganz schnell habe ich gemerkt, dass die Litauer so eine Zivilisation sind, die einfach überall hinpassen. Ich habe damals noch ein bisschen anders gedraftet, als ich das mittlerweile tue. Mittlerweile versuche ich, wenn es einen Snipe gibt, immer so zu draften, dass alle meine Civs auf mehrere Maps ziemlich gut passen. Also, dass die sich untereinander einfach ersetzen können. Und ganz am Anfang habe ich aber das so gemacht, dass ich immer eine Zivilisation hatte, die einfach überall hinpasst. Und der Rest meiner Civs war eigentlich pro Map gesetzt. Das ist ein bisschen einfacher, führt aber insgesamt dazu, dass man dann unter Umständen auf einer Map nicht ganz so tolle Civ spielen muss. Und diese eine Zivilisation, die ich immer gerne gehabt hätte, die ich überall spielen könnte, waren die Litauer. Und ganz schnell musste ich aber merken, dass man die ständig gesniped oder gebannt bekommt, weil die Litauer wirklich einfach überall stark sind und die einem niemand gönnen möchte.
Ist aber trotzdem schon eine sehr fortgeschrittene Art und Weise, die Litauer schätzen lernen zu können. Ich glaube, der Großteil wird sie zu schätzen gelernt haben, als ihr Reliquienbonus noch so krass war und sie +5 und nicht nur +4 Attack bekommen hatten. Und warte mal, gab's von Anfang an überhaupt ein Cap oder konnten die sogar unendlich haben? Nee, da gab's von Anfang an Cap, oder?
Es gab ein Cap, aber es gab auch eine Zeit, wo sie noch Blast Furnace hatten.
Ach ja, genau. Ich würde mal behaupten, das war der Punkt, an dem alle gesagt haben, jupp, Litauer macht Spaß.
Ja, und es gab einen Punkt, an dem man die Reliquien aus dem Kloster ausgarnisonieren und dann wieder reinpacken konnte. Und dann hat man einfach nochmal eins obendrauf gekriegt, obwohl es den Cap gab. Das war kurios.
Verrückt. Ja, und so sind die Litauer aber eine, wie du schon gesagt hast, sehr vielseitige Zivilisation. Und das aber vor allen Dingen aufgrund ihrer Boni, die sie in erster Linie gar nicht so vielseitig erscheinen lassen. Also ich finde nicht, dass wenn man sich so die Liste anguckt, was die Litauer gut können, dass man daraus denkt, oh ja, klar, Hybrid Map oder so. Sondern das ist etwas, das so über die Zeit hinweg herausgefunden werden musste und wo auch erst spezifische Build-Orders entwickelt werden mussten, um das richtig nutzen zu können.
Ja, genau. Also ganz viel davon hängt auch mit dem sehr breiten Tech-Tree der Litauer zusammen, die Zugriff auf Handcannons haben, auf sehr starke Trash-Einheiten. Man kann Kev-Archer mit denen spielen, wenn es sein muss. Und man hat halt die super starken Paladine. Man hat eine Unique-Unit, die einfach alles zerstört, was es im Spiel gibt, wenn man einfach nur genug davon hat. Und dementsprechend alleine die Einheiten, auf die die Litauer Zugriff haben, sind schon mal super, um wirklich alles zu bestreiten. Auch im Dock. Das Einzige, was denen fehlt, ist Heavy Demo und die Shipwright-Technologie. Und ohne die zwei Sachen kann man echt gut leben. Also selbst auf Wasser sind die noch zu einigem zu gebrauchen.
Ja, vor allen Dingen, Shipwright ist ja auch eine Technologie, die vor allen Dingen erforscht wird, wenn man auf großen, richtigen Wassermaps spielt. Und da sind die Litauer jetzt nicht unbedingt die Civ der Wahl. Aber auf Hybrid-Maps brauchst du eigentlich kein Shipwright oder nur sehr, sehr selten, sodass das wirklich keine große Rolle spielt.
Der erste Bonus aber, der die Litauer so allgemein gut macht, ist, dass jedes Towncenter ihnen 100 Nahrung gibt. Das gilt für das erste Anfangstowncenter. Oder auf Maps wie Budapest für die ersten Anfangstowncenter im Plural, so dass man da direkt mit 200 Nahrung startet, also 200 extra Nahrung. Und das gilt aber auch für jedes weitere Towncenter, was man noch baut. Das hat einen in Anführungszeichen kleineren Effekt auf normalen Maps, wenn man ein bisschen boomen möchte. Vor allem auf Arena kann man sich dann ein bisschen leisten, weniger Nahrung zu sammeln, bevor man ein neues TC baut und trotzdem ein paar Villager produzieren zu können. Das heißt, die Felderwirtschaft muss, wenn man ein TC baut, noch nicht ganz so on point sein. Aber die größte Auswirkung hat es auf den Start der Litauer auf Hybrid-Maps, wo man mit denen direkt auf Holz gehen kann mit den ersten paar Villagern und dementsprechend super früh das erste Dock baut, um auf Fischwirtschaft umzusteigen. Dementsprechend ist man da allen anderen Civs weit voraus, was die Nahrungswirtschaft angeht, wenn man in die Feudalzeit kommt. Und das macht die Litauer auf Karten wie Four Lakes zu einer der mit Abstand stärksten Civs im Spiel, weil sie auf diesen Hybrid-Maps einen super starken Wirtschaftsvorteil generieren können, wenn man diese Build-Order kennt. Und danach aber, anders als Zivilisationen wie die Japaner vielleicht, trotzdem noch den Tech-Tree von einer extrem starken Landzivilisation haben, mit der man auch einfach Arabia spielen könnte.
Ja, genau. Dieser Bonus wurde vor kurzem in einem der weniger lang herseinenden Updates ein wenig verändert. Früher haben die Litauer einfach mit zusätzlich 150 Nahrung gestartet. Jetzt ist es ja so, dass jedes Towncenter diese 100 Nahrung generiert. Man also in späteren Punkten des Spiels einfach Zusatznahrung bekommt, wenn man TCs droppt. Das heißt, das ist ein Bonus, der einerseits diese tolle Build-Order ermöglicht, wie du sie jetzt gerade für die Hybrid-Maps genannt hast. Aber auch in normalen Standardspielen auf Arabia, wenn man TCs addet, hast du einfach einen riesen Vorteil, weil du jedes Mal 100 Nahrung pro TC geschenkt bekommst. Das ist etwas, das so ein bisschen in ähnlicher Varianz ja schon bei den Tataren existiert, die da einfach kostenlose Schafe bekommen. Die müssen aber erstmal gesammelt werden. Zu einem Zeitpunkt, wo die Nahrungswirtschaft über Felder ja viel, viel effizienter ist und man sich das meistens auch einfach leisten kann, weitere Felder zu adden. Die Litauer kriegen einfach so 100 Nahrung geschenkt pro TC und ich halte das für extrem stark und auch für einen deutlichen Buff gegenüber der alten Variante, wo sie zwar ein bisschen mehr Nahrung bekommen haben, aber das halt nur zu Spielbeginn war. Zumal ja diese Standard- oder diese abgewandelte Build-Order, die du für die Hybrid-Maps jetzt benannt hast, ja immer noch funktioniert.
Ja, aber sie ist eindeutig schwächer und enger geworden und funktioniert auch nur noch so richtig toll, wenn man ein bisschen Deer pushen kann auf Karten, wo das keine Option ist. Wird es wirklich knapp, die Villager-Produktion durchhalten zu können. Deswegen, ich finde es schon einen insgesamt Nerf. Es ist nur ein Buff, glaube ich, auf geschlossenen Karten, wo man wirklich viel einfach vor sich hin boomt. Jetzt einmal für ein Towncenter auf Arabia nochmal 100 Nahrung zu bekommen, hat, glaube ich, nicht den Rieseneffekt.
Oh, das würde ich nicht sagen. Ich meine, das sind Upgrades, die du kriegen kannst, die du damit einfach kostenlos bekommst. Also Eco-Upgrades oder Fletching für die TCs oder halt eben weniger Farms, die du gleich seeden musst. Wenn es mal, weißt du, an so einem Punkt, wenn es optimal läuft, stimme ich dir zu, dann brauchst du das nicht auf offenen Maps. Aber wenn es nicht so optimal läuft und der Gegner es schafft, dir halt irgendwie dein Farmspace ein bisschen zu denyen oder du Schwierigkeiten hast und du vielleicht auch Towncenter baust, gerade um deine Villager zu schützen, weil du eine schlechte Map hast und dann jedes Mal nochmal 100 Nahrung zu bekommen, ist schon nice.
Ja, schon. Aber ich finde trotzdem, dass es insgesamt früher stärker war, weil dieser Bonus ja einem gerade auf Landkarten auch dazu verhelfen kann, früher hochzuklicken. Und das habe ich immer als eine große Stärke der Litauer empfunden, dass man halt mit ein, zwei Villagern weniger in die Feudalzeit kommen kann und dann aber auch Eco-Upgrade machen, zumindest mal eines, und früh schon durchgängig Scouts und Villager produzieren. Etwas, das sonst in der Form immer nur die Mongolen konnten. Und dass diese 50 Nahrung jetzt da fehlen, macht sich eindeutig bemerkbar. Das ist ein Villager weniger oder mehr als ein halber Scout. Das kann ein Eco-Upgrade ausmachen. Oder dass man womöglich gar nicht erst so viel früher hochklicken kann, wie man das gerne würde. Da machen sich diese 50 Nahrung wirklich bemerkbar.
Ja, aber wahrscheinlich nur im direkten Vergleich mit Mongolen. Bei allen anderen Civs hast du immer noch die 100 Nahrung Vorteil und klickst früher hoch.
Ja, natürlich, aber nicht mehr mit der gleichen Stärke und Macht, wie du das davor tun konntest, sondern ja, du bist halt näher dran an dem, was die Standard-Civ kann. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Bonus, der zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel einen ganz unterschiedlichen Effekt hat. Und der erste Bonus, bei dem ich sagen würde, dass die einfach 100 Nahrung bekommen, dem sieht man nicht an, dass der zum Beispiel eine Hybrid-Map-Build-Order ermöglicht, die spezifisch für die Litauer ist. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt und das so macht, wie du es erklärt hast, dann wunderbar, dann funktioniert das.
Ja, das ist ein super vielfältiger Bonus, den man, wie du gesagt hast, einfach nicht ansieht, was er alles kann, wenn man das ein bisschen raus hat. Ich glaube wirklich, die meisten Leute spielen Litauer eben für ihren Reliquien-Bonus und benutzen den Rest einfach gar nicht mal so wissentlich. Dabei kann man mit dem hier halt am Anfang der Feudalzeit schon so viel erreichen. Aber wie gesagt, ich glaube, für die meisten Leute macht halt auch die bisschen früher oder spätere Uptime, die man da erreichen kann, einfach nicht das gleiche aus wie dann im Castle Age, das, was einem die vier Reliquien geben können. Und darüber können wir mal als nächstes sprechen an dem Punkt. Denn die Litauer sind eine Kavallerie- und Mönchszivilisation, laut ihrer Beschreibung im Tech-Tree. Und das kommt in diesem einen Bonus eigentlich ganz gut raus. Denn jede Reliquie, die man gesammelt hat, also die man im Kloster unterbringt, gibt einem nicht nur dieses bisschen an Goldeinkommen, sondern zusätzlich auch noch plus 1 Angriff auf Ritter und auf die Unique Unit, die Leites. Das bedeutet, man kann schon in der Ritterzeit auf insgesamt plus 6 Angriff kommen, wo andere Zivilisationen mit den Upgrades aus der Schmiede nur bei plus 2 sind. In der Imperialzeit ist es dann immer noch ziemlich gut, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Hier fehlt den Litauern seit ein paar Updates eben das letzte Upgrade in der Schmiede, Blast Furnace, was sogar plus 2 Angriff geben würde. Und dementsprechend kann man mit den Litauern anderen Civs hier nur noch um plus 2 voraus sein. Was halt insofern sogar riskant ist, da es natürlich nicht gesetzt ist, dass man in jedem Spiel 4 Reliquien bekommt.
Genau. Und ich meine, die allermeisten Civs kriegen auch Blast Furnace und ich glaube auch alle Civs, die es unbedingt brauchen, mal abgesehen von Malians. Aber ansonsten im Late-Game zeigt sich dann doch, ob du die Reliquien eingesammelt hast oder nicht. Aber das ist das Ultra-Late-Game. Da musst du erstmal hinkommen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir von Pros lesen und überall hören, wie wichtig, wie spielentscheidend Mönche sind. Und dass die Art und Weise, wie mit Mönchen gespielt wird, eigentlich die Pros von den semi-professionellen und darunterliegenden AmateurspielerInnen unterscheidet. Und dass die Litauer dann diesen Bonus haben, der führt so ein bisschen in diese Richtung, warum sich gerade in den Händen von den Pros die Litauer so stark anfühlen, weil die sind besonders gut darin, dann diese Reliquien zu bekommen. Und man merkt auch, wie stark dieser Bonus das gesamte Spiel, also auch den Gameplan des Gegners, beeinflusst, weil man natürlich verhindern möchte, dass der Gegner die Reliquien sammelt. Und die meisten Leute, die normalerweise sagen, ah, Reliquien, ja, vergesse ich gerne oder sammle ich meistens zu spät. Wenn die gegen Litauer spielen, sammeln die sofort ein. Da denken sie immer sofort dran, weil jeder respektiert diesen Bonus so sehr.
Ja, und es bietet sich mit den Litauern halt auch, einfach weil sie eine Kavallerie-Civ sind, schon so sehr an, früh auf Mönche und auf Reliquien zu gehen. Man sollte ja mit Cav-Civs im Allgemeinen immer schon gucken, dass man früh ein Kloster bekommt, um seine Knights heilen zu können, um im Zweifel gegnerische zu konvertieren oder sich gegen gegnerische Mönche auch besser wehren zu können. Und mit den Litauern kann man gleichzeitig eben noch die Reliquien bekommen, um seine Knights zu buffen. Und generell, gerade mit Kavallerie-Zivilisationen, ist es ganz grundsätzlich immer eigentlich Teil des Plans, Reliquien zu sammeln, weil man eine große Wirtschaft aufbaut und dieses zusätzliche Goldeinkommen im Late-Game brauchen kann. dementsprechend geht das mit Litauen eben einfach so Hand in Hand, sage ich mal, dass man noch mehr davon bekommt. Und man hat gegenüber den meisten anderen Zivilisationen halt auch noch einen kleinen Vorteil, weil dank dem Teambonus die Klöster 20% schneller arbeiten. Bedeutet, diese Mönche, die wirklich ja ewig brauchen, um gebaut zu werden, kommen mit den Litauern da früher raus und auch die Technologien werden entsprechend schneller erforscht.
Ja, genau. Also die Litauer sind mit diesem Bonus natürlich prädestiniert auf Standard-Maps, wo es in der Regel im 1v1 5 Reliquien gibt, dann diese Reliquien sammeln zu wollen. Die Litauer sind aber auch aus diesem gleichen Grund auch eine ganz gute und stabile Wahl auf Maps wie Mega Random, wo es ja einige Generierungen von Maps gibt, auf denen auch mal 8 oder 10 Reliquien sammeln. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 4 abstaubt, halt extrem hoch. Aber Obacht, es gibt halt auch Mega-Random-Generations, wo es nur 1 oder 2 Reliquien gibt. Hattest du gerade so ein Spiel?
Ja, genau, das haben wir gerade erst gesehen. Ich hatte gerade ein Spiel mit Franken gegen Slaven und habe am Ende der Feudalzeit meine Scouts so in der Gegend rumgeschickt, um eben noch zu gucken, wo es Reliquien gibt. Anfänglich dachte ich schon, es gibt gar keine. Und dann kamen aber noch so 2 in jeder Map-Ecke, also insgesamt 2 raus, eine oben in der Ecke, eine unten. Und hier wäre mit Litauer halt direkt so ein Problem da gewesen, weil man die schon beide braucht, um in der Imperialzeit überhaupt so viel Angriff auf seinen Cavalier zu haben, wie andere Zivilisationen das im Normalfall bekommen.
Ja, wenn die Litauer keine Reliquien bekommen, dann sind deren Ritter halt in der Imperialzeit tatsächlich gar nicht mehr so toll. Schlichtweg wegen dem fehlenden Blast Furnace. Diese +2 Attacks sind halt echt ein Gamechanger im Kampf Kavallerie gegen Kavallerie.
Ja, dementsprechend ist es wirklich wichtig, mit den Litauern darauf zu gehen. Und für mich ist eigentlich, gerade wenn ich die auf Arabia spiele, das Kloster wichtiger als ein zweiter Stall und vor allem wichtiger als ein weiteres Towncenter. Also ich baue als erstes eigentlich in der Ritterzeit ein Kloster und gucke, dass ich irgendwie ein bisschen Map-Control bekomme. Wobei das natürlich meistens davon abhängt, gegen was für Civs ich spiele. Also gerade gegen Kavallerie-Zivilisationen kann man sich das eher leisten, früher auf ein Kloster zu gehen, weil da ja so ein einzelner Mönch schon extrem abschreckend ist. Gegen Archer-Sivs würde ich es eher ein bisschen nach hinten verschieben. Da hat man aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass die selbst im Normalfall nicht so früh auf Reliquien gehen, sodass man auch Zeit hat, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, vielleicht mit Belagerungseinheiten oder den sehr guten Skirmishern der Litauer dann erst später die Map-Control zu bekommen und dann die Reliquien abzusichern.
Ja, also dieser Reliquien-Bonus betrifft die Knightline, also Ritter und ihre Weiterentwicklung und ihre Unique Unity Latest. Nicht, man muss dazu sagen, nicht mehr die Scoutline. Ganz am Anfang, als die Civ rauskam, waren ja tatsächlich auch Scouts und ihre Weiterentwicklung davon betroffen. Und das ist etwas, wo ich wirklich dankbar drum bin, dass das nicht mehr so ist, weil die Litauer haben ja auch eine besondere Weiterentwicklung der Scoutline. Die können am Ende keine normalen Husare erforschen, sondern Winged Husare. Das haben die Litauer, das haben die Polen. Wer hat das noch? Hat das noch jemand?
Das war's schon.
Die Bulgaren nicht?
Nee.
Eigentlich nur Litauer komisch. Und die Bulgaren müssten das eigentlich auch haben, aber egal. Also die beiden haben das und das ist ja die stärkere Variante des Husaren. Und wenn die dann auch noch diesen Attack-Bonus von der Reliquie hätten, wären sie völlig OP, waren sie auch. Und jetzt mit dieser Veränderung, dass sie zu Winged Hussars werden, finde ich, ist das eine super stylische Einheit. Und schon eine starke, aber nicht so übertrieben stark, dass man im Late-Game einfach dominiert.
Ja, der Witz an den Winged Hussar ist ja, dass die gerade 2 mehr Attack haben als die normalen Husare. So, dass du im Endeffekt dann, was die Angriffskraft angeht, mit den Litauern einfach wieder einen normalen hast, ohne Blast Furnace. Und ja, mit Polen ist es dann eben ein bisschen anders gelagert, weil die haben Blast Furnace, dafür fehlt denen das letzte Rüstungsupgrade, was die Litauer wiederum haben. Das sorgt dafür, dass es halt relativ unterschiedliche Arten von diesen Winged Hussars gibt. Wobei die Litauer wohl, ich würde mal sagen, die standardmäßigeren sind.
Am Ende, ja, genau.
Weil die auch keine Unique Tech dafür haben, von daher. Ja, aber Winged Hussar, auch eine super starke Option von den Litauern. Darf man echt nicht unterschätzen, was die alles drauf haben. Vor allem, weil die auch noch mehr HP haben als die normalen Husare. Da ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass denen jetzt, wie gesagt, das letzte Angriffsupgrade ist insofern egal. Die machen sowieso schon mehr Schaden. Das ist eine super Raiding-Einheit und auch eine eigentlich super Einheit, um gegen alles andere zu kämpfen, je nachdem, was man so am Ende für eine Armeekomposition mit den Litauern dann auf dem Feld hat. Darüber können wir vielleicht später dann zum Ende des Podcasts nochmal reden, was da alles möglich ist.
Das ist so eine Eigenart der Litauer. Das kann man ja über mindestens mal 2 Einheiten sagen, was du gerade gesagt hast. Es ist eine gute Einheit, um gegen alles zu kämpfen. Das gilt wahrscheinlich für die Winged Hussare, genauso wie für deren Unique Unit.
Ja, wobei bei den Winged Hussars halt nicht gegen Halberdier und generell die Pike-Line und die Unique Unit kann das schlimmerweise, ja. Obwohl es Kavallerie ist. Aber darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Wir können ja erst nochmal den letzten normalen Bonus angucken der Litauer. Und zwar ist das, dass die Speerline und auch die Skirmisher sich schneller voranbewegen. Und zwar 10%. Bei den Speeren sorgt das dafür, dass man vor allem die eigene Basis ein bisschen besser schützen kann gegen gegnerische Scouts und aber auch dafür, dass wenn man Scout gegen Scout spielt, der Gegner bei gleichen Uptimes eigentlich immer versuchen muss, sich irgendwie daheim zu verteidigen, weil man immer derjenige sein wird, der mit einem Speer zuerst bei ihm ankommt. Das heißt, mit einem Litauern ist es sehr oft sinnvoll, den ersten Speer, den man baut, einfach mit nach vorne zu schicken, weil er eben relativ schnell ankommt, gleichzeitig mit den eigenen Scouts da ist. Und dann kann man in der gegnerischen Basis auf einmal Kämpfe nehmen, als wäre man bei sich daheim. Und das kann super viel ausmachen und sehr viel Druck ausüben.
Ja, total. Diese Geschwindigkeit, sowohl von den Skirms als auch von den Spears, das ist einfach so ein Rundum-Bonus. Der ist offensiv genauso gut wie defensiv. Defensiv in der Verteidigung gegen Scouts, die ja mobiler sind und so gerne in der Feudalzeit die Eco harassen wollen. Diese Spears können dann halt einfach immer mal wieder einen Hit reinkriegen, wo es andere Spears nicht hinbekommen. Skirms können vor Scouts besser wegrennen. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Gerade in der Feudalzeit kontert der Gegner Skirms mit Scouts. Und die Skirms sind komplett ausgeliefert gegenüber Scouts. Die haben eine Minimum Rage, die sie einhalten müssen. Der Scout kann da einfach immer die ganze Zeit drauf hingehen. Dann machen sie keinen Schaden gegen die Scouts. Du musst mit den Skirms weggehen. Zu deiner eigenen Base, weg vor den Scouts. Und die können halt einfach mehr Schritte hinterlegen und werden dadurch eine etwas überlebensfähigere Einheit, wenn sie in diesen unangenehmen Kampf gegen Scouts kommen. Das ist ein Bonus, der ist ganz, ganz toll und ist halt in jeder Situation des Spiels im Grunde nutzbar.
Ja, wenn du deinen Skirmisher mit Speeren entgegengehen willst, um sie zu retten, kommst du auch damit schneller voran. Das ist wirklich sehr praktisch. Diese beiden Boni führen für mich dazu, dass die Litauer auf Maps wie Land Madness für mich zu den Top-Sifs gehören auch, weil man dank der Zusatznahrung sehr schnell hochklicken kann, früh Scouts aufs Feld bekommt und da ist man ja ständig damit beschäftigt, entweder mit Speeren zum Gegner zu gehen oder daheim die eigene Wirtschaft abzusichern. Beides davon können die Litauer super. Deswegen auch hier eine meiner Lieblingszivilisationen, um diese Map zu bestreiten. Und die schnelleren Skirmisher machen die Litauer auch für Archer-Zivilisationen für einen super unangenehmen Gegner. Denn wenn man einmal irgendwie mit einer Archer-Civ in Skirms von einem Litauer reingelaufen ist und merkt, man kann das nicht kämpfen, dann muss man diese Archer micron, bis man bei sich wiederum daheim ist oder ein paar Scouts zur Hand hat, um gegen die Skirms zu kämpfen. Denn die gegnerischen Skirms, also von dem Litauer, werden die immer wieder einholen. Das bedeutet, dass man eigentlich gegen Litauer, der Skirms auf dem Feld hat, mit Archer nur dann kämpfen kann, wenn man weiß, man kann diesen Kampf auch gewinnen. Mhm. Denn ansonsten muss man immer Angst haben, dass man einfach komplett geklärt wird.
Ja, also es gibt wahrscheinlich kaum eine Zivilisation, bei der Knight Skirm nicht noch optimaler sein könnte. Die nutzen dann jeden Bonus, den sie haben, sind voll drauf ausgerichtet und können sich's halt auch leisten. Und es ist beängstigend, es ist schwierig. Aber die Litauer können auch tatsächlich etwas anderes machen, dank dieses Bonuses, nämlich eine Trash-Eröffnung machen. Also wirklich mit Spear-Skirm eröffnen und das Feudal Age auch so spielen. Und normalerweise sollte ja Scout Archer das gut kontern, weil man sowohl die Mobilität hat, als auch dann die Spears mit den Archern raussnipen kann, wenn man gut microt. Ist halt ein bisschen unangenehmer gegen die Litauer und nicht ganz so einfach.
Ja. Und das wird dadurch später nochmal unangenehmer. Auf genau diese beiden Einheiten bekommen dann die Litauer in der Imperialzeit auch noch eine Unique-Tech, Tower Shields. Dadurch bekommen die Speere und auch die Skirmisher nochmal plus 2 Pierce-Armor. Und Skirmisher mit nochmal mehr Pierce-Armor, die tanken dann auch gegen die Arps nochmal einiges, die ja eigentlich dann in der Imperialzeit ein bisschen mehr Schaden machen, dank Chemie nochmal obendrauf. Und die Skirmisher, die tanken das einfach weg. Und was nochmal 2 zusätzliche Pierce-Armor auf Pikes ausmachen, kann man normalerweise ja bei den Malian ganz gut beobachten. Und auch die Litauer halten sich dann vor allem im Kampf gegen gegnerische Skirmisher sehr, sehr gut. Diese Trash-Optionen von Litauern werden in der Imperialzeit mit Geschwindigkeit und mehr Pierce-Armor wirklich bedrohlich.
Ja. Oh, also sehr unangenehme Situation. Die Litauer sind unangenehm eigentlich in jeder Phase des Spiels. Zu Beginn, im Midgame, aber auch im Late-Game. Abhängig natürlich davon, ob sie auch Reliquien sammeln können. Aber unabhängig davon, ob sie jetzt eine gute Wirtschaft haben oder nicht, weil sie halt immer auch diese Trash-Option haben, die potenziell etwas stärker ist als üblicher Trash. Wusstest du übrigens, dass ganz am Anfang, als diese Civ konzeptualisiert wurde, also in so einer Alpha-Phase, der Trash nicht schneller war, sondern der Trash keine Holzkosten hatte, also man sie sozusagen nur für Nahrung gebaut hatte?
What?
Mhm.
Nein, das wusste ich nicht.
Und das wäre halt noch krasser gewesen, glaube ich. Und das hat es aber nie in die Beta-Phase oder nie in die Testphase des Spiels geschafft.
Ja, aus gutem Grund. Das ist ja übel.
Mhm, richtig übel. Und das war ja auch noch zu einer Zeit, wo ganz am Anfang hatten ja die Husare auch noch den Relic-Bonus. Jetzt stell dir das mal vor. Du hast den Trash, der keine Holz kostet, und du hast die Scouts, die auch noch zusätzlich extrem viel Angriffsschaden haben. Du bist unsterblich, ohne dass du Gold brauchst.
Ja. Was man dazu sagen muss hier bei der Unique Tech ist halt, dass den Litauern das letzte Rüstungsupgrade für Infanterie fehlt. Mhm. Das heißt, auf den Pikes ist das jetzt nicht ganz so stark, wie das auf den Skirms ist. Aber gerade die Skirms mit Tower Shields, wie gesagt, die halten unfassbar viel aus. Die Pikes, für die finde ich es halt immer noch insofern sinnvoll, dass man dann dieses letzte Rüstungsupgrade zu einem gewissen Grad einfach dadurch ersetzt und noch den anderen Bonus auf die Skirmisher bekommt. Aber die Pikes können jetzt entgegen dem, was ich eben gesagt habe, bei den Malian halt nicht ganz mithalten, ja, was das angeht, sind aber trotzdem noch, ja, die halten das aus, was sie gegen Pfeile tun sollen. Und wie gesagt, man bekommt halt noch den Bonus für die Skirms obendrauf.
So, dann haben wir ja im Grunde die Imperialzeit-Unique-Tech auch schon abgeschlossen. Dann können wir jetzt noch über die Ritterzeit-Unique-Tech sprechen, nämlich Hillforts. Ich würde behaupten, auch eine extrem situative, ja nicht mal das, weil selten wirklich notwendige Technologie, die aber gerade deshalb vielleicht auch eine recht hohe Popularität genießt. Leute freuen sich immer sehr, wenn Hillforts erforscht wird. Und das ist eine Technologie, die dafür sorgt, dass TCs 3 zusätzliche Reichweite erhalten. Das ist selten notwendig, gerade weil die Wirtschaft in späteren Teilen des Spiels gar nicht mal mehr so sehr über TCs geschützt wird, sondern vor allen Dingen über Burgen. Und die zusätzliche Reichweite dann auch weniger eine Rolle spielt, weil man im Late Game vor allen Dingen mit Kavallerie geradet wird, die sowieso immer in Reichweite ist, weil sie sich so schnell bewegt. Aber es gibt manche Karten, auf denen man TCs in unangenehmen Stellen bauen muss, weil die Karte das so vorsieht. Das sind meistens irgendwelche Hybrid-Maps, wo man dann einfach expandieren muss über die Map. Und da sieht man das dann gerne mal. Ich erinnere mich zum Beispiel dran, dass Litauer auch wegen dieser Hybrid-Build-Order ein ganz beliebter Pick waren auf der Map Spiral. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Map erinnerst. Da hattest du...
Ja, ich glaube schon.
Ne, du hattest so spiralförmig von der Mitte ausgehend so Erhebungen. Und die TCs mussten dann auch dort gebaut werden in der Nähe, damit man sich Ressourcen absichern konnte, wenn man das wollte. Und die Litauer wurden da gepickt, weil sie diesen tollen Start haben. Und ab und zu hat man auf dieser Map dann auch Tower Shields gesehen, weil die TCs so nicht wirklich geschützt werden konnten, weil überall Hügel waren und sich dann eben auch mit größerer Reichweite selbst verteidigen können mussten. Und da haben sich immer alle gefreut, wenn das erforscht wurde. Aber an und für sich 3 mehr Range, wie bewertest du das?
Eine der schlechtesten Unique Techs im Spiel, glaube ich. Also die kann man eigentlich selten wirklich brauchen, wie du schon gesagt hast, in der Imperialzeit oder generell im Late Game werden halt die Wirtschaft nicht mehr wirklich durch Towncenter geschützt, sondern hauptsächlich durch Burgen, die man in der eigenen Wirtschaft stehen hat. Dementsprechend bringt einem das da nicht so viel wirklich, zumal dann ja die meisten gegnerischen Einheiten, wenn man die eigenen Villager ins Towncenter schickt, denen sowieso hinterher rennen und dann in der Range sind. Und ob man da jetzt 3 Range mehr oder weniger hat, macht eigentlich nicht so viel aus.
Nee.
Ich habe ein Spiel mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war entweder Tato oder Viper, irgendjemand von den GL-Leuten, die einen Gegner im Late-Game, ich glaube wirklich im Castle-Age dann, quasi TC-dropped haben, aber außerhalb der Reichweite des gegnerischen TCs dann selbst noch Hillforts erforscht und auf einmal konnte das eine TC auf das andere schießen und das war in dem Fall sogar spielentscheidend, weil es auf der Map nicht genug Stein gab, um das Ganze mit einer Burg zu machen und dementsprechend hatte derjenige dann halt die Hillforts erforscht Und ich glaube, einfach 2-3 Town Center so gesetzt, wie man das normalerweise ja mit einer Burg gemacht hätte, um den Gegner einfach von einer Position wegzudrängen.
Da kommen mir zwei Maps in den Kopf. Entweder Socotra oder diese Map, wo man eingeschlossen ist in so einen dünnen Kreis aus Holz und alles Gold und Stein ist, glaube ich. Ah, nee, Quatsch. Stein ist drin, gell? Nur Gold ist außerhalb. Deswegen sind die Polen da so beliebt gewesen. Ja, dann fällt mir noch Socotra ein, wo das Problem auftauchen könnte. Ist das eine lustige Idee?
Irgendwas Grünes. Irgendeine grüne Map.
Eine grüne Map, wow.
Das schließt das Socotra schon mal aus.
Ja, das stimmt allerdings. Naja, ist ja auch egal. Es klingt auf jeden Fall nach einem extrem seltenen Fall. Und überhaupt ein TC-Drop im Castle Age, nachdem man eine Burg gebaut hat, um diese Unique Tech zu erforschen, ist wahrscheinlich etwas, das einmal alle 8000 Spiele oder so überhaupt relevant sein kann.
Dementsprechend, das ist jetzt nicht so die tollste Unique Tech. Ja. Wie gesagt, ich finde, das ist eine der schlechtesten im ganzen Spiel. Die kann man eigentlich fast nie brauchen. Aber seien wir ehrlich, die Litauer haben es auch einfach nicht nötig.
Ja.
Die sind auch so stark genug.
Das stimmt vielleicht. Ja, das stimmt vielleicht. Ich meine, wann kann man das denn wirklich benötigen? Weil das Einzige, wofür das da ist, ist ja zur Verteidigung. Oder? Es ist ja eigentlich ein rein defensives Ding. Und du wirst niemals Ressourcen dafür ausgeben wollen, dass deine TCs sozusagen idle sind oder deine Villager idlen, damit sie diese Pfeile abschießen. Sondern dann willst du lieber Einheiten bauen, die tatsächlich auch das Militär anders vernichten können. Also muss der Anwendungspunkt doch ein offensiver sein, durch einen TC-Drop oder durch, keine Ahnung, vielleicht willst du irgendwie Wasser absichern mit deinem TC. Das könnte doch ein Ding sein, auf Islands zum Beispiel. Kennen wir doch. Ist mir schon oft genug passiert, dass ich ein TC geaddet habe auf Nomad oder auf Islands oder so, das relativ nah am Wasser ist. Und dann können halt Schiffe aus der Entfernung meine ganze Eco idlen, ohne dass ich groß was dagegen tun kann, außer ich baue Mönche oder ich versuche, die Wasserherrschaft wieder zurückzuerlangen. Aber wenn du dann irgendwie auf Nomad Richtung Küste dein TC gebaut hast und dann erforschst du Hillforts, um dich besser gegen Wasser verteidigen zu können, da sehe ich tatsächlich vielleicht sogar noch einen praktikablen Anwendungspunkt, wo sich es rentiert, diese Ressourcen auszugeben.
Ja, das sehe ich tatsächlich. Das könnte funktionieren.
Ich meine, du könntest immer noch einen Turm bauen.
Ja, und wäre auch immer noch besser, weil ich glaube, hier Heated Shot wirkt nicht auf Town Center.
Mit Sicherheit nicht.
Wobei, wir sind da was auf der Spur. Nee, tut's nicht.
Nee, tut's nicht, okay.
Nur Türme und Burgen.
Ja, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir was auf der Spur sind, aber ich glaube, falls ihr mal überlegt, ey, ist das ein gutes Upgrade oder nicht, dann überlegt, ob ihr mit den Ressourcen was Sinnvolleres anfangen könnt. Außer ihr spielt tatsächlich so eine Map, wie ich es gerade gesagt habe, und euer TC ist in Gefahr. Beziehungsweise gar nicht mal so sehr das TC, sondern eher die Wirtschaft drumherum, ne, die dann von Wasser geranged werden kann. Dann ist aber auch wichtig, dass ihr euch den Range-Indikator anmacht, dass ihr diesen Kreis seht um das TC herum, damit ihr wisst, wie viel plus 3 eigentlich tatsächlich ausmacht.
Ja, wäre schlecht, wenn es dann immer noch nicht reicht. Weil so günstig ist die Unique Tech jetzt auch nicht, dass man die einfach mal so macht. Mhm. Also 250 Nahrung, 250 Gold ist nicht super teuer, aber das sind halt auch 3 Knights. Und wo wir es schon von Knights und Einheiten haben, damit können wir dann auch mal zur Unique Unit blicken. Den Lightes. Das ist eine super tolle Unique Unit, finde ich. Bisschen stark teilweise, aber es bereitet mir allein schon Freude, sie anzugucken. Stark. Die hat ja alleine schon eine super tolle Angriffsanimation. Das ist ja ein Ritter, aber mit so einer Lanze und nicht mit einem Schwert wie bei den Standardrittern. Und dieses Pferd, das bäumt sich dann immer so richtig auf und dann stößt der Leitis mit seiner Lanze darunter. Das sieht toll und furchteinflößend aus. Und dann ignoriert er auch noch Rüstung dabei. Ist das nicht toll?
Ja, ganz großartig ist das. Also ignoriert Rüstung bedeutet, dass die Melee-Rüstung einfach durchdrungen wird, als wäre sie nicht da. Achtung, das bedeutet, dass man, wenn man gegen Litauer spielt und man spielt vielleicht auf einer Boomy-Map oder auf einer geschlossenen Map oder keine Ahnung was, so wie es gerade im Champions Invitational-Turnier der Fall war, da gab es auch so eine Map, wo das getan wurde und da hat, glaube ich, Mr. Yo gegen Winchester gespielt. Und Mr. Yo ist auf die Latest gegangen, oder Latest, wie auch immer man die ausspricht. Und Winchester wusste das. Und er hat dann einfach keine Defensiv-Upgrades erforscht, weil er wusste, es ist verschwendete Ressourcen. Ne? Der geht da ja durch wie Butter, ohne dass es irgendeinen Unterschied macht, ob er die hat oder nicht. Und er hat die erst erforscht, als er gemerkt hat, Mr. Yo spielt jetzt auch noch eine andere Einheit als Latest und er braucht die Rüstung tatsächlich. Ich finde, es ist so im Fleisch und Blut übergegangen, wenn man Melee gegen Melee spielt, auch die Rüstungsupgrade halt relativ stark zu prioritisieren und zu erforschen. Die können ja auch Kämpfe entscheiden, auch wenn man mit Kavallerie gegen Fernkämpfer spielt sowieso, aber trotzdem. Und dann auf den Gedanken zu kommen, ah nee, der wird Latest spielen, ich brauche dieses Upgrade nicht, fand ich, es hat mich so sehr beeindruckt.
Ja, und das Ding ist, also die Latest sind nicht nur deswegen so unfassbar stark, sondern man muss sich auch mal klar machen, dass das Elite-Upgrade für die Latest viel günstiger ist als das bei anderen Unique Units. Also gerade wenn man das mit Paladin vergleicht, sind die 750 Nahrung und 750 Gold, die man hier braucht, eigentlich kaum etwas. Vor allem für das, was man da bekommt nachher. Also so ein Paladin hat ja 14 Attack und ein Elite Lightest kommt gleich auf 16. Da dann nochmal potenzielle plus 6 durch Upgrades und Reliquien obendrauf und Rüstung ignorieren.
Ja.
Es ist einfach unfassbar, was diese Einheit für ein Damage Output hat.
Ja, da hilft auch nicht, dass die ein bisschen weniger Leben hat als Paladine. Sie sind ganz klar die bessere Einheit, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist einfach die beste Kavallerie-Einheit im Spiel. Wahrscheinlich sogar, wir könnten mir gut vorstellen, dass es so was Kosteneffizienz angeht, womöglich die beste Einheit im Spiel ist.
Oh, da wenn man weiß alles ich dafür nicht. Hat. Okay, ich glaube, das ist, da sind jetzt zu viele Faktoren mit drin, weil was du auch noch in die Kosten mit einberechnen musstest, die werden nur aus Burgen gebaut. Das heißt, du musst erstens die Burgen, also die Ressourcen für die Burgen sammeln. Und du musst genug Burgen haben, um eine große Masse an Latest anzusammeln und. So ganz so günstig sind sie jetzt nicht, aber wenn du in die Situation kommst, dass du ein oder mehrere Burgen hast, ab dem Moment sind sie definitiv die beste Einheit, die du bauen kannst, die auf vier Füßen läuft. Beinen müsste man sagen, ne? Pferde haben ja keine Füße, die haben Hufen.
Wenn, dann muss es aber eine andere Einheit auf vier Hufen oder was auch immer Elefanten haben sein, die besser wäre als Leites. Weil, ich sag mal, Infanterie oder Bogenschützen-Einheit gibt es sicher keine, die pop-effizienter und stärker ist. Also, wenn, dann müssen sich die Leites. Was ist eigentlich der Plural? Ich glaube, in irgendeinem Tweet im Spiel steht irgendwas von Leitie mit AE am Ende. Oder sogar mit C zwischendrin?
Also
Leitizi? Ich bin mir unsicher.
Okay, also eigentlich, also AE würde mich wundern, weil das klingt wieder Genitiv im Latein.
Ich glaube, das ist das mit dem CI zwischendrin.
Leitici?
Was? Ach, keine Ahnung.
Also es ist halt Litauisch, ne?
Der Plural und ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Es dürfte weder was Lateinisches sein, noch was Italienisches. Es müsste was Lettisches sein. Oder Richtung slawischer Sprachraum. Keine Ahnung. Also, letztens hat Dave erst sich darüber beschwert.
Was ist der Plural von Leites? ChatGPT wird es mir sagen. Der Plural von Leites ist Leiten. Leites ist der Plural von Leiten. Leiter. Im alten Wort, das in einigen in einigen deutschen Dialekten für Bett oder Lagerstätte verwendet wurde. Ich werde dir mal sagen, dass es um was Litauisches geht.
Okay. Also ich kann dir mal in der Zwischenzeit, während du das weiter mit ChatGPT besprichst, sagen, Dave hat gerade erst vor kurzem in einem Stream sich darüber aufgeregt, dass alle Leute ihm sagen, hey, ich bin Muttersprachler, ich weiß, wie man es ausspricht, und alle ihm was Unterschiedliches sagen. Also ich glaube nicht, dass es da was Richtiges gibt.
So, pass auf. Also, entschuldigen Sie die Verwirrung. Der Plural von Leites im Kontext einer litauischen berittenen Einheit ist Leitininkai. Leitininkai ist der litauische Plural von Leitininkas, was so viel wie Reiter oder berittener Krieger bedeutet. Es handelt sich um eine historische Einheit litauischer Krieger, die beritten in verschiedenen Kriegen und Schlachten eingesetzt wurden.
Leitininkas, das klingt einfach wie, als würde...
Leitininkas ist der Singular.
Nee, echt nicht. Wir bleiben jetzt bei Leites und der Plural heißt einfach auch Leites. Punkt. Viele Leites.
Im Englischen bleibt der Begriff Leites im Plural unverändert.
Aus, Ende.
Okay, na gut.
Sprechen wir lieber darüber, dass es, also ich meine, wir haben ja sehr gut herausgearbeitet, warum diese Einheit so stark ist und dass, wenn ihr Burgen habt und die Wahl habt, produziere ich Knights oder Cavalry oder was auch immer oder Leites, dann macht eine Mischung, bis ihr euch komplett auf Leites beschränken könnt. Es ist ja immer gefährlich, direkt in die Unique Unit zu gehen. Und es gibt auch keinen Grund für die Litauer, direkt in die Unique Unit zu gehen. Burgen baut man früher oder später im Spiel sowieso. Und in die bestehende Gruppe von Kavallerie kann man sehr gut Latest mit hineinbringen. Und wenn man dann auf viele kommt, umso besser. Aber auch wenige können Kämpfe entscheiden, dadurch, dass sie diese Rüstung ignorieren. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die machen einfach unfassbar viel mehr Schaden als alles andere an Kavallerie, gegen das sie kämpfen können. Mal abgesehen von persischen War Elephants, die sowieso keiner spielt.
Ja, oder vielleicht Kusti mit dem Charge Attack
im ersten Anlauf. Ja.
Ja, also die Lightning-Cas, die können halt sogar irgendwelche Halberdier oder sowas bei entsprechender Anzahl auseinandernehmen, bevor die dazu kommen, ihren Bonusschaden oft genug zu machen. Das ist halt das Brutale an dieser Einheit, dass wenn man mal eine Gruppe davon hat, es eigentlich kaum andere Einheiten gibt, die schnell genug irgendwie den Schaden machen können, bevor sie mal was tot kriegen.
Mhm.
Weil zwar so ein Halberdier, irgendwie, was sind das, ich glaube 32 Bonusschaden, die ja machen gegen Berittenes, aber kriegen die halt maximal einmal raus, bevor der Leitest da drüber gelaufen ist.
Ja, das ist also echt hart. Da kann man sich ja schon fragen, wow, also Litauer klingen ganz schön OP, was ist denn jetzt eigentlich deren Schwäche? Und Felix, was ist denn deren große Schwäche? Die Tatsache, dass sie keine Arp haben? Die Tatsache, dass sie verhältnismäßig schlecht gepanzerte Infanterie haben, ohne Gambesons und ohne letztes Rüstungsupgrade? Oder die Tatsache, dass sie kein Siege Engineers haben?
Ja, die drei Sachen sind die, denen ihnen groß wehtun. Also Arp würde ich sagen gar nicht mal so sehr, weil Arp haben jetzt viele Sifs nicht und das tut denen keinen Abbruch. Ich glaube, das ist bei den Litauern jetzt nicht so schlimm.
Und sie haben tolle Skirms.
Genau, das kommt dazu. Problematisch wird es später, wenn andere Zivilisationen auf massenweise irgendwelche Siege-Einheiten kommen. Da haben Litauer nämlich selbst generell nicht viel zu bieten. Sie haben zwar Bombard-Cannons, aber ohne Siege-Engineers halt mit weniger Reichweite. Sie haben kein Siege-Ram, sie haben kein Siege-Onager, kein Heavy-Scorpion. Also hier fehlt wirklich einiges an Optionen. Und ich glaube, ob Litauer im Late-Game Probleme haben, hängt wirklich maßgeblich davon ab, wie viele Reliquien man bekommen hat und aus welcher Position heraus man das Late-Game spielt. Denn wenn man sich auf irgendwie Trash-Einheiten verlassen muss, sind die zwar stark von den Litauern, aber es fehlt dann so ein bisschen, wenn man jetzt nicht die super starken Paladine oder Lightes aufs Feld hat bringen können, eine Einheit, um das wirklich zu unterstützen. Denn die ganzen Trash-Einheiten haben halt ein großes Problem mit Siege auf der Gegnerseite. Und da haben die Litauer keine Option, um so wirklich toll dagegen vorzugehen, mangels eben eigenem Siege. Das heißt, denen fehlt, wenn sie jetzt nicht die ultra starke Kavallerie haben, einfach so eine Einheit, um Druck auszuüben auf einen Gegner. Und ein weiteres Problem, was natürlich hinzukommt, ist, dass Litauer zwar diese 100 extra Nahrung bekommen, dass das aber, man kennt das so ein bisschen von den Äthiopiern, die kriegen das auch, ihre extra Nahrung und sogar noch ein bisschen Gold. Das sorgt aber trotzdem nicht dafür, dass Äthiopier jetzt eine besonders starke Wirtschaft haben oder irgendwie mit besonderen Power Spikes auffallen als andere Sifs das auch haben, die eben dann ihr Bracer und Arp Power Spike haben. Und an der Stelle fehlt es den Litauern halt auch einfach an der Wirtschaft, die mit Zivilisationen wie den Franken eben mithalten kann. Das sind halt so mehrere Sachen, die da so ja zusammenkommen und dazu führen, dass Litauer relativ schnell Probleme bekommen können, wenn ihnen eben die Reliquien für die Power-Unit fehlen.
Ja, also die Litauer haben schon so gut wie keinen Eco-Bonus, das ist richtig. Diese 100 Nahrung am Anfang sind cool für eine schnelle Uptime, aber das macht ihre Wirtschaft nicht besser, wenn überhaupt schlechter, weil ja weniger Villager arbeiten, während man die Feudalzeit erforscht. Sie brauchen die Reliquien, also sie sind schon an Bedingungen geknüpft, um ihre Stärken auszuspielen. A, sie brauchen ihre Reliquien. B, sie brauchen auch für besonders starke Skirms dann ihre Burg mit der Imperialzeit-Unique-Tech. Davon kann der Gegner einen ja auch abhalten und im Spiel gegen Litauer ist man besonders bestrebt, die Burgen des Litauers möglichst schnell zu zerstören, damit er eben keine Masse an Leitici, wie auch immer sie heißen,
Leitinkas,
genau, anhäufen kann. Das heißt, irgendwo ist der Gameplan der Litauer schon relativ klar, zumindest wenn sie ihre volle Stärke ausspielen wollen. Und der geht so Richtung Kavallerie plus Skirm. Und der Gegner kann entsprechend, wenn ihm das bewusst ist, seine Prioritäten so setzen, dass er die Reliquien streitig macht und versucht, so ein bisschen diese Strategie zu antizipieren und von Anfang an dagegen zu gehen. Es ist jetzt nicht so, dass die Litauer extrem übertrieben stark sind und wahrscheinlich am Anfang des Spiels noch am vulnerabelsten sind, wenn man nicht gerade auf einer typischen Hybrid-Map wie Four Lakes oder so gegen sie spielt, wo sie ihre tolle Build-Order spielen können. Das andere Ding mit den Litauern ist, und das sieht man auch ab und zu mal, sie haben eigentlich ziemlich gute Heavy Cav Archer. Ihnen fehlt eigentlich nur Parthian Tactics. Und über diese Option bei denen haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, das ist etwas, was man immer im Hinterkopf haben sollte, dass je nach Gegner-Siv und vor allem je nach eigener Eco auch Cav Archer immer eine gute Option sein können. Und wenn ich sage, je nach Gegner-Siv, dann schiele ich hier vor allem in Richtung Teutonen. Über die haben wir im letzten Siv-Podcast gesprochen. Hier haben die Litauer nicht so viel von ihren tollen Mönchen. Auch die Option mit der Kavallerie, dass sie ein bisschen mehr Angriff haben, fällt halt weg, solange man nicht auf Lightes kommt, die einfach auch die Zusatzrüstung von den Teutonen natürlich ignorieren würden. Und stattdessen weiß man aber, Teutonen haben ein Problem mit Cav-Archern. Und hier bietet es sich natürlich mit den Litauern dann an, auf Cav-Archer zu gehen. Auch immer dann, wenn man weiß, dass man am Anfang vom Castle Age wirtschaftlich schon ein bisschen hinter dem Gegner zurückgefallen ist. Mhm. Vor allem dann, wenn der Gegner auch eine Kavallerie-Zivilisation spielt und man ist jetzt gezwungen, Schaden zu machen, weiß aber, man wird, was Nahrung angeht, niemals beim Gegner mithalten können, dann schickt man halt die Hälfte der eigenen Wirtschaft oder noch mehr auf Holz und Gold, baut 4 Archer-Ranges und versucht, mit Cav-Archern irgendwie ein bisschen aufzuholen und mit weniger Wirtschaft zu spielen. Das sind Optionen, die man mit den Litauern hat und echt ja nicht vergessen sollte, dass das wirklich immer geht. Das haben ja diese ganzen osteuropäischen Zivilisationen gemein, dass die alle eigentlich gut vertretbare Cav-Archer haben. Also die Ungarn ja sogar sehr, sehr starke. Aber mit Litauern und den Bulgaren kann man ganz wunderbar Cav-Archer spielen. Nur mit den Slawen sieht's schlecht aus ohne Bracer.
Ja.
Na gut, und Böhmen haben ja eigentlich auch dieses Architekturset und fallen dadurch auf, dass sie als einzige Nicht-Meso-Sith im Spiel überhaupt keine Cav-Archer haben. Insofern möchte ich meine Aussage wieder zurückziehen, wenn es bei 2 von 3 Siths doch keine Option ist.
Okay, jetzt okay, das waren jetzt sehr viele Fakten. Das hat mich jetzt schon verwirrt, weil das gerade in so kurzer Zeit so unfassbar viele interessante Dinge gesagt, dass ich schon nicht mehr mitkam. Ich musste das alles noch verarbeiten.
Ja, du kannst dann die Folge nochmal hören. Das ist gar kein Problem.
Oder
Notizen machen.
Genau. Oder wir bleiben jetzt einfach bei der Feststellung, für die Litauer sind Cav Archer mehr als nur eine Verlegenheitsoption, sondern sind definitiv eine Strategie, die sie spielen können.
Ja. Eine andere starke Option für Litauer sind, wie für die meisten Kavallerieoptionen im Kampf gegen andere Cav-Siths. Und wenn man das nicht kann, was dann passiert, haben wir auch vorhin in meinem Spiel Franken gegen Slaven gesehen. Helps und Handcannons können Litauer auch ganz hervorragend spielen. Sie haben Handcannons mit letztem Rüstungsupgrade. Sie haben Helps, denen halt am Ende dann eine Nahkampfrüstung fehlt. Aber ich denke, damit kommt man klar. Dafür sind sie ein bisschen schneller. Und dementsprechend ist auch das eine gute Option für die. Und es fehlt noch Blastburn, das fällt mir gerade auf. Aber das ist halt alles relativ egal in diesem Matchup, weil den Schaden machen halt die Handcannons.
Genau, so ist es. Und die Transition ist eigentlich ganz schön, weil man halt wahrscheinlich vorher bis dahin mit Skirms arbeitet und die Upgrades, die Defensiv-Upgrades für die Skirms und Chemistry und sowas, ne, die wirken sich alle auch auf Skirms aus, bis du dann die Transition in die Handcannons machst. Du hast immer die gute oder eine sehr starke Ergänzung zu Helps.
Ja. Und das ist halt, wie gesagt, so eigentlich die Standardkomposition, auf die es sehr häufig hinausläuft, wenn man Kavallerie-Zivilisation gegen Kavallerie-Zivilisation spielt. Vor allem dann später im Spiel, wenn das Gold ein bisschen knapp wird. Da kommen dann die Handcannons ins Spiel, die zwar 50 Gold kosten, aber im Optimalfall halt immer hinter diesem Strom aus Pikes stehen und dadurch nicht sterben. Daneben kann man dann mit den Litauern einfach die Winged Hussars spielen, um den Gegner ein bisschen zu raiden und dadurch seine Aufmerksamkeit noch woanders hinziehen. Und das ist eigentlich so, ja, ich glaube, eines der typischen Late Game-Varianten, wenn man gegen andere Kavallerie spielt. Andererseits sieht man aber gerade an dieser Komposition halt auch die Schwäche von den Litauern. Wenn nämlich die Gegner Sith jetzt Zugriff auf Siege Onager hat oder auf Bombard Cannons mit Siege Engineers, kann es eher einfach sein, dass einem diese ganze Infanterie inklusive der Hand Cannons, die ja ohnehin nicht viel HP haben, schnell von der Artillerie der Gegner auseinandergenommen wird einfach. Und dann hat man wirklich ein Problem mit den Litauern. Das ist eben die Situation, wo man dann doch merkt, dass ihnen im Late Game einiges an Upgrades fehlt, wenn man eben nicht auf die Power Units kommt, die einfach über alles drüber rennen.
Ja, wobei sie haben halt immer noch Winged Husare, ne? Also die können Siege schon gut snipen, wenn sie einen guten Moment erwischen. Sie sind jetzt nicht komplett machtlos dagegen. Das würde ich jetzt
ja,
so nicht
sagen.
Ja,
natürlich, aber es ist mit mehr Micro verbunden und halt auch irgendwo mit der Hoffnung, dass ein Gegner das Siege mal unbeaufsichtigt lässt im Vergleich zu anderen Zivilisationen. Also ich finde die Chance, mal einen gegnerischen Onager zu erwischen mit einer eigenen Bombard-Cannon inklusive Siege-Engineers, wenn auch gegnerische Bombard-Cannons mit Siege-Engineers dastehen, ist viel größer, als das jetzt irgendwie in der Hoffnung zu tun, dass 2-3 Winged Hussars dann doch noch durchkommen, wenn Pikes daneben stehen.
Natürlich, du hast recht, aber jetzt hast du gerade eine Armeekomposition von Siege Onager mit Bombard Cannon und Pikes gehabt, was jetzt schon eigentlich eine krasse Kombi ist.
Ja, aber im Late Game kommt das halt vor. Also das ist jetzt, finde ich, nicht so unüblich. Also Siege Onager vielleicht schon, aber auch normale Onager tun ja gegen diese Infanteriehaufen einen guten Job.
Tun sie. Ich will es jetzt nur nicht so darstellen, als würden die Litauer da richtig krasse Probleme haben, weil es jetzt kein Hard-Konter gegen sie. Und der Gegner muss schon arg auf seinen Siege aufpassen, damit das funktioniert. Aber in der Theorie, wenn beide es perfekt spielen, hast du recht, dann sind die Litauer, begegnen da so ein bisschen in der Schwäche, weil da halt besonders deutlich wird, dass ihnen einfach diese Range wegen Siege Engineers fehlt.
Ja, was man noch probieren kann an der Stelle, ist natürlich Mönche mit Block Printing und Redemption. Damit kann man sich dann auch vielleicht aus dieser Situation noch retten. Aber auch das ist halt wieder mit Micro verbunden. Und ja, Mönchs Micro haben wir am Anfang irgendwie schon rausgestellt, ist etwas, was nicht ganz so leicht ist. Mhm,
ganz genau. Ja gut, du hattest ganz kurz mal zwischendurch erwähnt, was der Teambonus ist, dass die Kloster 20% schneller arbeiten. Das bezieht sich aber auf das Produzieren von Mönchen und auf das Erforschen der Technologien. Das bedeutet nicht, dass die Reliquien 20% mehr Gold erschaffen. Richtig?
Oh, das wäre cool. Ja, leider
das wäre aber auch ein bisschen stark und würde den Azteken so ein bisschen ihre Besonderheit wegnehmen.
Ja. Und dann Azteken und Litauer im Team. Hm. Schön. Ganz gut. Ja, aber nein, leider funktioniert das so nicht.
Ja, was heißt leider? Ich finde das ganz richtig so. Die Reliquien können schon einiges anstellen bei den Litauern, das ist in Ordnung.
Ja, wir können vielleicht ganz zum Schluss jetzt nochmal über ein paar Maps reden. Wir haben schon gesagt, auf normalen Maps wie Arabia, Litauer Super, Scout-Eröffnung kann man früher als andere Sivs. Auf Hybrid-Maps sind sie welche von den stärksten Sivs, aber man muss eben diese Eröffnung können. Dann haben wir geschlossene Karten. Hier ist es immer so eine Sache, gerade auf Arena wird ja meistens sehr fleißig um die Reliquien gekämpft. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, tatsächlich 4 Stück zu bekommen. Und wenn man die dann nicht hat, dann ist es eben auch unwahrscheinlich, dass die eigene Kavallerie sehr viel stärker ist als die gegnerische. Die Mobilität kann man auch nicht so arg ausspielen auf der Map, was bedeutet, dass gegnerische Helps auch tendenziell stärker sind insgesamt. Das bedeutet für mich, dass auf ja so ganz krass geschlossenen Karten, wie vor allem eben Arena, Litauer gar nicht mal so toll sind. Und das hängt dann letztlich vor allem auch mit den fehlenden Siege-Optionen zusammen.
Ja.
Weil hier ist es realistisch, auf genau diese Kompositionen zu kommen, die ich vorhin beschrieben habe. Und wenn man dann nicht alle Reliquien hat, ist es eben nicht so schön für Litauer.
Ja. Ich habe das Gefühl, je geschlossener die Map ist, desto mehr wollen Litauer auf die Leites-Einheit gehen, weil sie eben auch ohne Reliquien extrem stark sind. Und mit Reliquien umso mehr. Und da ist dann jede Reliquie sozusagen noch ein willkommener Bonus. Und da das Elite-Upgrade recht günstig ist und auf geschlossenen Maps man das halt verhältnismäßig sicher hinbekommt, weil man oft eine gute Wirtschaft hat, dann ist das eine tatsächliche Option. Die Litauer sind dennoch selten eine früh gepickte Sith bei Arena-Turnieren oder bei Turnieren, wo es viele geschlossene Maps gibt.
Ja, sehe ich auch so. Und deswegen, ich glaube, man kann sie da ziemlich gut spielen, man kann Argumente dafür machen, aber es gibt halt immer sehr viel stärkere Alternativen. Und was ich gerade auch noch gedacht habe, eigentlich sehr spannend müssten sie auch sein auf Wassermaps im Team, indem man halt auch da diesen Hybrid-Map-Start macht, sich sagt, Wasser übernimmt mein Teamkollege und ich nehme diese starke Fischer-Iko mit diesem guten Start und gehe meinen Gegner landen. Und ich glaube, diesen Powerspike, den man dadurch erzeugen kann, dass man nicht auf Wasser investiert, außer mit dem Fisch, sondern nur in das Landing, der kann ziemlich stark sein.
Das stimmt. Schön, dass du nochmal so eine sehr unangenehme Strategie jetzt in die Welt setzt. Großartig.
Tu, was ich kann.
Nein, du hast aber recht. Es ist sicherlich ein Überraschungsmoment. Andererseits, wenn ich jetzt sehe, in einem Teamspiel hat jemand die Litauer gepickt, ne? Der andere wird ja ziemlich sicher dann auch eine relativ gute Wassermap haben. Es wird klar sein, dass der Litauer landen möchte. Weil also ja. So normales Wasserplay ist halt mit Litauern echt nicht so der Burner.
Ja, natürlich ist es klar, aber es ist ja mittlerweile bei der Meta immer klar, dass eine Sif landet. Mhm. Und meistens erkennt man auch schon, welche das ist. Insofern wäre mir das relativ egal, dass mein Gegner dann sieht, dass der Litauer wohl landen wird.
Ja, schon.
Hauptsache, man kann das stark machen.
Ja.
Gut. Ich glaube, es wäre alles gesagt, oder?
Ich überlege gerade. Ich glaube, du hast recht. Wir haben es relativ gut und schnell abgehandelt. Ja, ich meine, es ist ja auch bei uns beiden eine Zivilisation, die wir recht häufig gespielt haben. Ne? Also wir haben ein gutes Gefühl für sie. Und ich weiß jetzt nicht, wo du sie einordnen würdest, aber ich würde sagen, sie gehören auf jeden Fall nicht zu den Top 5 Sifs, die es im Spiel gibt. Aber sie kommen kurz danach.
Ja, würde ich auch so sagen. Also vor allem so allgemein von den Zivilisationen über diverse Maps hinweg. Wenn man jetzt nicht auf die Tierlists guckt, die die Pros normalerweise machen, so von wegen, ja, Patch so und so, Arabia-Zivilisation, das hier ist das Ranking. Da werden sie noch ein bisschen weiter von Top 5 entfernt sein. Aber ich glaube so, wenn man über alle Maps hinweg guckt, dann sind Litauer womöglich sogar unter den Top 5.
Vielleicht, ja. Zumindest in ihrer Vielseitigkeit.
Für mich auf jeden Fall.
Sehr schön. Und wir haben ja jetzt schon ganz oft erwähnt, dass es diese besondere Hybrid-Map-Build-Order gibt. Die haben wir im Übrigen auch in unserem Build-Order-Dokument, die es für Podcast-UnterstützerInnen gibt.
Ha, nochmal gut Werbung gemacht zum Abschluss. Wunderbar. Ja, und dann weise ich auch nochmal zum Schluss jetzt drauf hin. Kommt auf jeden Fall auf den Discord. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folge erscheinen wird. Das wird noch einige Wochen dauern, nachdem wir die aufgenommen haben. Aber gerade während der Aufnahme, weil wir kurz pausieren mussten, haben wir einen Thread aufgemacht, wo es darum geht, um das Rating von den Farben, die man auswählen kann in Age of Empires für seine eigene Sith, wenn man sie spielt, um diese Team-Colors. Und das ging jetzt schon alleine mit Christians und meinem Eintrag sehr kontrovers los. Ich nehme an, auch wenn irgendwann diese Folge erscheint, werdet ihr das noch finden können und dann euren Beitrag dazu setzen. Ich bin sicher, da wird sehr viel hin und her geschrieben und viele Menschen werden nicht verstehen, was andere Menschen da an Rankings reinposten.
Ja. Ja, und wer sich jetzt denkt, na, deshalb komme ich nicht auf Discord, dann glaubt mir, da wird auch andere Dinge geschrieben. Insbesondere, und da bin ich sehr dankbar drum, unsere ganzen HörerInnen schreiben uns auf Discord kleine Korrekturen zu unseren Zivilisation-Podcasts oder interessante Ergänzungen, die ihr dort natürlich mitlesen könnt. Da bin ich auch wieder gespannt, was ihr hier nachliefern werdet und freue mich auf die Diskussion.
Genau, dann sehen wir uns auf Discord. Bis denn.
Tschüss.